Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast zu Gesundheit, Leben und Pflege. Thema der Sendung heute ist Sucht kommt von Sehnsucht, wenn Kinder und Jugendliche süchtig sind. Dazu haben wir eingeladen die Sozialarbeiterin Romina Korek. Das ist korrekt, Frau Korek, genau.
Ja.
Sie sind im Jugend- und Familiendienst der GFO. Titel Ihrer Einrichtung heißt oder ist Kompass und Sie sitzen in Lennestadt.
Genau, richtig.
Genau. Ja. Davon sind Sie eine von 6 Standorten insgesamt, Kompass-Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche, Familien kümmert, die mit sozialen Herausforderungen zu tun haben, seelische Probleme haben und sich um viele verschiedene Dinge, unter anderem um das Thema Sucht, kümmern und helfen und unterstützen.
Genau, ja.
Ja, Frau Korek, schön, dass Sie jetzt zu uns gekommen sind in die Geschäftsstelle heute nach Olpe.
Ja,
und
Dank.
Ja, vielleicht können Sie nochmal, ich fand den Titel ganz super mit Kompass. Sie haben ja den Namen Kompass dieser Einrichtung. Was hat das auf sich?
Wir betreuen Familien in allen oder in ganz, ganz vielen Lebenslagen und versuchen gemeinsam mit den Klienten und Klientinnen verschiedene Wege aufzuweisen bei den unterschiedlichen und individuellen Bedarfen, schauen, ob wir Perspektiven nochmal verändern können, Blickwechsel schaffen können und einfach schauen, welchen Weg können die Familien langfristig auch ohne unsere Unterstützung im Nachhinein gut weitergehen, welche Wege können sich neu ergeben, welche können wir stabilisieren. Und da finde ich, ist der Name eigentlich ganz gut.
Also richtungsweisend eigentlich,
genau.
Auch. Das heißt,
ja,
ne, egal in welche Richtung es geht, aber Sie unterstützen dabei das, ja, Richtige für die Familien, Kinder, Jugendliche raus. Das heißt aber, Sie gehen nach Hause, also Sie sind ein ambulanter,
genau,
Betreuungsdienst.
Ja.
Wie kommen die Betroffenen zu Ihnen? Also wird das übers Jugendamt geregelt oder wie ist der Zugangsweg da?
Genau, das wird übers Jugendamt geregelt, entweder durch verschiedene Herangehensweisen. Also schon mal sind es auch unterschiedliche Einrichtungen, Schulen oder Ähnliches, die sich beim Jugendamt melden, dass eine Hilfe vielleicht angeregt wird. Oder die Familien melden sich selber beim Jugendamt, wenn sie merken, sie brauchen Unterstützung. Und dann meldet sich das Jugendamt bei uns mit einem Auftrag.
Und ist so Ihr Eindruck, Sie sind jetzt 5 Jahre dabei?
Genau.
Also Sie sind 5 Jahre bei Kompass, sind nach dem Studium wahrscheinlich dann sofort,
ja,
bei der GFO eingestiegen.
Richtig.
Was sind so Ihre Erfahrungen? Nehmen die Betroffenen, die Klienten, heißt es ja bei Ihnen dann,
genau,
auch, die Hilfen gut in Anspruch? Oder ist das erstmal eine Hemmschwelle zu sagen, da kommt jetzt eine Fachfrau, ein Fachmann und die gucken jetzt bei mir so praktisch in die eigenen 4 Wände?
Ja, es ist immer unterschiedlich. Viele brauchen erstmal ein bisschen Zeit, ein bisschen Vertrauensarbeit und dass einfach eine gute Basis entsteht. Manche sind aber direkt auch offen und transparent und gehen den Weg sofort mit 100% und kompletter Mitwirkungsbereitschaft, das ist immer so ein bisschen.
Also wie die Menschen auch unterschiedlich,
genau,
sind. Genau.
Ja.
Der Titel unserer Sendung heute ist ja Sucht kommt von Sehnsucht.
Ja.
Können Sie da was mit anfangen?
Ja.
Okay.
Doch.
Weil das habe ich Sie vorher nicht gefragt.
Ja. Doch, man kann schon gut annehmen, dass das eine ziemlich treffende Aussage ist, ja.
Das heißt, die Jugendlichen oder Kinder, die mit Sucht zu tun haben, auf die konzentrieren wir uns ja jetzt auch, nicht auf die Erwachsenen, sondern oder die jungen Erwachsenen vielleicht noch, kompensieren die was durch die Sucht? Also, dass man irgendwie eine Sehnsucht hat und dann durch ein Suchtmittel, was auch immer das ist, da kommen wir gleich noch zu. Würden Sie das sagen, ist eine Kompensation oder?
Doch, oft erlebe ich das, ja. Also es ist dann auch immer in unterschiedlichen Bereichen oder wie sich das auch gestaltet oder dann im Endeffekt zum Ausdruck bringt. Aber es ist schon so, dass die Wege oft dahingehend sind, dass man wirklich kompensiert, dass man irgendwie versucht, ein bisschen was aufzugreifen oder ja halt einfach so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, einen Weg versucht zu finden, irgendwie sich gut zu fühlen, klarzukommen.
Um was auszuhalten vielleicht,
genau,
auch, was ein Problem ist oder ne, wo dann die Sucht das Problem vielleicht so ein bisschen überlagert, kann,
genau,
ich mir vorstellen,
ja,
dass das so ist.
Ja.
Jetzt gibt's ja unglaublich viele Süchte. Also,
ja,
ne, und jeder von uns kennt das vielleicht auch im Alltag, kleinere Süchte. Ob das Alkohol ist, ob das, es gibt natürlich auch einen Drogenkonsum von illegalen Drogen. Was sind denn Ihre Erfahrungen bei Kindern und Jugendlichen? Was ist denn so, ich sag mal, en vogue im Moment, wenn man davon überhaupt so sprechen kann? Aber es gibt ja immer so Trends auch.
Ja, total. Aktuell erlebe ich viel den Konsum von Alkohol und auch Cannabis.
Und genau. Also Tabak oder so, auch Zigaretten, hätte ich jetzt gedacht, ist das weniger geworden? Oder?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich sage jetzt mal bei relativ jungen Kindern noch natürlich eher weniger auch der Fall. Ne? Da geht es meistens in Medienkonsum. Bei wirklich Jugendlichen kommt schon oft eins zum anderen und dann ist sowohl das
Alkohol,
Zigarettenrauchen sowohl als auch das Cannabisrauchen oder das Alkoholtrinken.
Ja.
Schon also die, in Kombination.
Das gab es natürlich auch schon, wenn ich jetzt so an meine Jugend denke, in den 80er Jahren. Da gab es natürlich auch schon das Thema Cannabis und Alkohol oder so. Mhm. Also da würden Sie sagen, das ist heute noch auch ein Thema für Kinder und Jugendliche, sich mit Betäubungsmitteln sozusagen oder auch illegale Drogen, Ecstasy, chemische Drogen, ist das auch ein Thema?
Ja, tatsächlich schon, aber nicht so ausgebreitet wie jetzt beispielsweise Alkohol oder Cannabis. Aber Amphetamine spielen auch immer mal wieder eine Rolle, ja.
Wie ist das denn jetzt, ne? Es gibt ja vielleicht so einen Konsum, wo man sagt, ab dann wird es eine Sucht. Nicht alles ist ja sofort ein Suchtverhalten. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt mal konzentrieren auf dieses Thema, was Sie gesagt haben, Alkohol und Cannabis, wie kriegen Sie denn die Kinder dazu oder Jugendlichen dazu, das überhaupt zu thematisieren? Also es wird ja wahrscheinlich eher nicht unbedingt sofort öffentlich gemacht.
Oft ist es aber so, wenn wir quasi den Fall angefragt vom Jugendamt bekommen, dass die Thematik schon bekannt ist. Zwar nicht immer, ne? Schon mal ist es auch wirklich über einen längeren Zeitraum bei der Zusammenarbeit, dass sich irgendwann geöffnet wird und transparent auch angesprochen wird. Ey, ich habe da einfach irgendwie ein paar Schwierigkeiten und ich konsumiere dies und das.
Mhm.
Aber oft ist es schon so, dass das vorab beim Jugendamt schon offen ist und wir dann quasi in die Zusammenarbeit genau mit diesem Ziel auch reingehen.
Ja, und das heißt, die Schulen selber würden sich an das, also wenn das in der Schule auffällt, dann würden sich die Schulen beim Jugendamt melden und der Zugangsweg ist dann über das Jugendamt und nicht direkt an die Schule.
Genau.
Jetzt, wie kann ich mir das denn so konkret vorstellen? Mhm. Also Sie kommen jetzt als Sozialarbeiterin in den Haushalt oder Sie bekommen diesen Fall, ne? So, ich möchte jetzt nicht sagen, diese Akte auf den Tisch, sondern ne, Sie bekommen aber die Familie XY. Wie geht's dann weiter?
Dann wird erstmal ein ganz normales Kennenlernen stattfinden mit dem Jugendamt zusammen, entweder im Haushalt der Familie oder beim Jugendamt selber. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie es geplant ist. Ne? Und dann wird erstmal besprochen, warum ich überhaupt komme. Ne, was sind die Beweggründe, dass das Jugendamt eine Info erhalten hat oder aber auch, dass die Familien sich selber gemeldet haben. Dann wird halt erstmal so ein bisschen erzählt. Ich stelle mich natürlich auch vor und berichte, was meine Arbeit ist. Und dann wird erstmal so ein grober Zeitraum von bis zu 3 Monaten festgelegt, dass man sich erstmal kennenlernt, schaut, wo liegen genau die Bedarfe. Ne? Es ist ja meistens immer nur so ein Rundum-Thema oder mal eben quasi, ja, das steht gerade an, dafür brauchen wir sie jetzt. Und dann wird aber erstmal geschaut, okay, was steht noch so an, ne? Wie sind die Konstellationen der Familie, wie sind die Verhältnisse zueinander, die Beziehungen, wo gibt's vielleicht auch nochmal individuell Bedarf und dann finden immer im regulären 6-Monats-Kontext Hilfeplangespräche statt, wo dann Ziele vereinbart werden, mit denen wir dann gemeinsam mit den Familien dran arbeiten.
Das heißt, das Ganze ist ja in so einem System. Ne? Man kann sich das so vorstellen, Sie kommen ja da jetzt nicht hin als Sozialarbeiterin und sagen so, das Thema Alkohol ist jetzt hier irgendwie vorhanden, sondern das heißt, Sie gucken sich wirklich die ganzen Konstellationen, die Beziehungen an. Was ist Ihre Erfahrung? Wird das gut angenommen von den Jugendlichen oder beziehungsweise auch Familien? Die müssen da ja irgendwo auch mitziehen.
Ja.
Oder haben vielleicht selber eine Problematik mit Süchten.
Absolut. Von den Jugendlichen wird es in der Regel schon gut angenommen. Da braucht es aber auch schon mal je nach Klient, Klientin einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Vertrauensbasis halt auch wieder. Ne? Manche sind relativ schnell auch offen, manche brauchen einfach erstmal so ein bisschen, bis sie einen Zugang zueinander finden und dann, aber in der Regel wird es aber gut angenommen.
Und dann finden jetzt ganz praktisch gedacht Gespräche statt oder wie erreichen Sie die Jugendlichen? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich irgendwie da ins Wohnzimmer setzt und dann über die Sucht spricht. Was machen Sie dann konkret?
Doch, tatsächlich kann man sich da schon so in die Richtung vorstellen. Also es ist schon so, dass wir immer schauen, ne, wie sind die Kinder und Jugendlichen auch wofür zugänglich? Ne? Also schon mal reicht es auch wirklich einfach nur, so Gesprächstermine stattfinden zu lassen. Und die müssen nicht zwingend im Haushalt stattfinden. Also man kann auch ganz normal einfach rausgehen, Kaffee trinken, eine Runde spazieren, ne, was essen gehen oder. Bei jüngeren Kindern ist es schon so, dass wir auch viel freizeitpädagogische Angebote mit denen machen, um dann da auch so ein bisschen wieder den Bezug zur Beschäftigung und zum Spielen und Ähnlichem zu finden. Ne?
Also das, aber, was verloren gegangen ist, genau, durch die Sucht?
Ja.
Also wo man sagt, das ist eigentlich der Alltag, das ist ja normal, dass jugendliche Kinder vielleicht irgendwas machen, Freizeitaktivitäten, schwimmen gehen oder Sport.
Ich, genau, denke
mal, über Sport kann man vielleicht auch.
Ja, ganz viel.
Haben Sie da,
ja,
da haben Sie auch Erfahrung, dass Sie da mit Sportvereinen vielleicht kooperieren.
Genau.
Dass die Sucht nicht mehr so in den Mittelpunkt.
Ja.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn es um das Thema, kommen wir nochmal zurück zum Thema Alkohol, Cannabis. Das passiert ja oft in Gruppen auch.
Mm.
Ne? Ist das realistisch, dass man die Kinder da irgendwie in dieser, dass man die Freundeskreise wechselt oder dass man das den Jugendlichen unterstützt, stark zu sein in diesem Kreis? Oder haben Sie ein Beispiel für uns, vielleicht irgendwie ein, wo das gut gelaufen ist? Von mir aus auch ein Beispiel, wo Sie sagen, da sind auch Grenzen. Also
Es ist schon so, dass oft der Kontaktabbruch, sage ich jetzt mal, zu den Freundeskreisen, wo wirklich starker Konsum vorhanden ist, dass das letztendlich schon mal schwierig ist, da wirklich auch eine Grenze zu ziehen für die Jugendlichen, um irgendwo auch wieder einen neuen Anschluss zu finden. Oftmals ist es aber auch so, dass versucht wird, einen guten Umgang damit zu finden. Aber je mehr die Jugendlichen, sage ich jetzt mal, in eine Absichtsbildung kommen, ich möchte was an meinem Konsum verändern und auch an dem Verhalten, wird meistens oft auch bewusst, okay, das ist vielleicht nicht gerade das beste Umfeld, in dem ich mich hier gerade aufhalte. Und ich versuche, mich davon zu distanzieren. Das ist meistens so mitbegleitend dahin, wie weiter die Vorbereitung, die Aktion auf die Verhaltensänderung
steuert. Bei der Sucht ist es ja so, das ist ja dann dieses überdimensionierte Verhalten, wenn man dann von Sucht spricht. Ist denn Ihr Ansatz jetzt bei Kompass so ganz oder gar nicht? Also entweder man hört dann komplett auf mit der Sucht oder gibt es so ein legitimiertes Verhalten, wo man sagt, okay, wenn die jetzt weiter rauchen oder wie auch immer. Was sind da so die Ansätze, die pädagogischen Ansätze auch?
Mir ist es immer wichtig, dass ich erstmal versuche zu verstehen, warum überhaupt konsumiert wird. Ne? Also es gibt ja immer einen guten Grund für den Konsumenten selber, warum mache ich das jetzt gerade, um das einfach auch zu verstehen, Neugier zu zeigen und zu schauen, okay, was sind deine Vorteile dadurch, was sind deine Nachteile dadurch, wie würdest du das gerade für dich selber einschätzen? Natürlich ist gerade in jungen Jahren das Beste, wenn der Konsum eingestellt wird, gar keine Frage, aber man muss natürlich auch immer schauen, wie realistisch ist das, in was für einer Abhängigkeit befinden wir uns, in was für einer Regelmäßigkeit befinden wir uns, und dann sind natürlich auch die ersten Schritte und auch große Schritte, erstmal den Konsum vielleicht zu verringern.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch weniger Angst macht. Also es ist ja so, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Zuckersucht hat, die gibt es ja nun auch und kann ich gut nachvollziehen, also ich esse auch sehr gerne, dass man vielleicht nicht sagt, bei einer Sucht, ich darf das jetzt nie wieder, das macht ja gleich Druck, ne? Also da wird der Druck ja oft erhöht, sondern man sagt, ich dosiere das mal anders, also wenn das überhaupt möglich ist. Ne? Es gibt bestimmte Rauschmittel, wo das Dosieren, das ist wie beim Rauchen, ne? Wenn ein Raucher sagt, er raucht dann nur noch 2 Zigaretten, meistens wird es dann langsam wieder mehr, aber dieses Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip, das gibt es jetzt nicht bei Ihnen so, dass Sie sagen.
Mm-mm.
Okay, ich habe jetzt noch mal so ein bisschen recherchiert. Es gibt eine Studie von 2025 von der DRK, von der Krankenkasse, die besagt, das hat mich gar nicht so überrascht, aber ich finde es trotzdem enorm, 25% der Kinder und Jugendlichen haben eine Medienproblematik, also eine digitale Abhängigkeit. Man muss nur sein eigenes Verhalten. Wir haben jetzt hier im Kollegenkreis auch eben darüber gesprochen, wie oft man am Handy daddelt und nebenbei Fernseh guckt und wie auch immer. Und 25% der Kinder und Jugendlichen haben also ein außerordentlich hohes Maß an dieser Abhängigkeit. Das heißt, da gibt es auch leider keine richtigen Stunden oder was heißt leider, aber so alles, was über 6 Stunden ist, wird dann schon ein bisschen bedenklich. Haben Sie auch Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen? Es würde mich wundern, wenn nicht. Aber dass das auch ein Konsumproblem ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also man merkt das schon deutlich. Ich muss auch dazu sagen, Medien werden natürlich auch immer zugänglicher für Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen auch im Schul- und Bildungssystem. Ne? Da wird natürlich auch viel mit Medien gearbeitet und der Weg dahin ist einfacher, sage ich jetzt mal. Ne? Kinder und Jugendliche müssen mittlerweile mit Handys, mit Tablets, mit Laptops, mit PCs oder Ähnlichem ausgestattet sein, um halt auch dort in der Schule weiter mitzukommen, ne, das macht's natürlich, der Zugang ist immer einfacher mittlerweile. Und dann kommen natürlich auch noch solche Sachen wie Spielkonsolen oder Ähnlichem dazu, ne, und dann verlagert sich das auch gerne in den Freizeitbereich, ja.
Also das heißt, so, das wäre gut, wenn man so ein gesundes Maß an, an Umgang mit Medien hat, dass man, wir haben ja eben hier im, innerhalb unserer kollegialen Runde mal geguckt, wie ist denn unser Suchtverhalten, so was jetzt Social Media betrifft. Und da muss man schon selber schlucken, also ja, weil man das so nebenbei macht. Ne? Ja. Also deswegen finde ich auch dieser moralische Zeigefinger oder so, das ist jetzt eh nicht was, was, denke ich mal, für ihre Beratungsstelle in Frage kommt, sondern eher die Kinder oder Jugendlichen da abzuholen, wo sie stehen und dann zu gucken, wie kriegen wir das in den Griff,
genau,
dass es auch einen Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen hat.
Absolut.
Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit mit den Angehörigen?
Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Also ich sage jetzt mal Angehörige, die mit im Haushalt leben, da ist der Austausch auf jeden Fall sehr relevant. Wenn es jetzt aber weitere Angehörige sind, dann natürlich auch immer nur nach Bedarf und nach Empfinden des Klienten, der Klientin selber. Ne? Also wenn mir jetzt auch welche sagen, ich möchte nicht, dass da ein Austausch besteht, ich möchte keinen Kontakt zu Familienmitglied XY, dann respektiere ich das natürlich.
Okay, das heißt, das spielt eine Rolle, aber auch zu gucken, sind die Angehörigen vielleicht eher problematisch oder die Eltern, ne, dass man da schaut, ist dann gemeinsamer Weg möglich oder nicht?
Ja, so, genau.
Was ist denn, vielleicht so eine letzte Frage noch, Frau Korek, was ist denn so der Reiz daran, diesen Job zu machen? Also was sind so Ihre Erfolge und wo sagen Sie auch, ist es auch okay, wenn ich irgendwie so kleinere Hilfen anbieten kann?
Ja, ich muss sagen, der Reiz an dem Job ist einfach diese Vielfältigkeit und auch zu sehen, dass Unterstützung wirklich greifen kann. Also natürlich gibt es auch schon mal Situationen, wo wir merken, wir sind mit pädagogischer Hilfe nicht mehr passgenau, ne, und das ist nicht mehr das, was die Familie oder die Kinder und Jugendlichen dann am Ende des Tages brauchen, sondern man muss da vielleicht einfach auch nochmal schauen, ne, aber man hat trotzdem einen Weg gemeinsam erarbeitet, um überhaupt erstmal an gewisse Ziele zu kommen, Schritte zu verfolgen und nochmal zu schauen, okay, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich? Ne, es ist auch vielen oft nicht bewusst und ich merke das selber auch in der Arbeit immer wieder, was es alles für tolle Unterstützungsmöglichkeiten gibt, was es für Wege gibt, für Möglichkeiten, ne, die man selber auch so noch nicht kennt, weil es ist ja auch jeder Fall immer wieder anders. Und da muss ich schon sagen, ist der Reiz definitiv gegeben, dass das einfach bewirkt und die Hilfe in den meisten Fällen auch wirklich gut umgesetzt wird. Natürlich sind wir halt auch immer über einen längeren Zeitraum in den Familien zuständig. Ne, regulär spricht man durchschnittlich von 2 Jahren in der ambulanten Hilfe. Es kann schon mal sein, dass nach einem halben Jahr, weil der Bedarf einfach wirklich nicht enorm groß ist, eine Hilfe beendet wird. Es kann auch schon mal sein, dass es länger als die 2 Jahre geht. Ne, aber man macht einen gemeinsamen Weg. Man schaut, okay, wie können wir sie so weit stabilisieren, dass der Weg später alleine weitergegangen werden kann. Und es ist halt immer vor allen Dingen mit dem Ausgang schön, wenn eine Hilfe beendet wird und man
Sieht. Sie das mit? Wenn zum Beispiel, wenn jetzt so eine Erfolgsgeschichte, also dass Sie sagen, Sie haben jetzt eine schwierige Situation vorgefunden und dann nach 2 Jahren ist das irgendwie auch überwunden oder geht so ganz seinen normalen, in Anführungszeichen, Weg?
Ja, also überwunden oder seinen normalen Weg, sage ich jetzt mal, das kriegen wir schon oft mit. Und das ist auch wirklich schön, wenn man sieht, es ist einfach jetzt gerade wieder so gefestigt, dass die Familie, die Kinder und Jugendlichen, die Eltern, egal wer in dem ganzen System, einen guten Weg für sich gefunden hat und einfach auch weiß, okay, ich habe jetzt hier verschiedene Handlungsmöglichkeiten, ich habe für mich Methoden erarbeitet, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Strategien für mich entwickelt, wie ich mit manchen Themen umgehe, ganz individuell betrachtet, ne? Das ist schon schön und das auch zu sehen und man beendet eine Hilfe ja auch wirklich erst, wenn man sieht, es ist jetzt über einen langen Zeitraum auch stabil.
Gibt es so das Gegenteil? Natürlich kann ich mir vorstellen auch, dass Sie eine Hilfe auch beenden, weil Sie sagen, das bringt nichts. Ich meine, das kostet ja auch Geld.
Ja.
Kostenträger können vielleicht gleich nochmal zu, wo Sie sagen, das ist jetzt vergebene Liebesmühe.
Ja, doch, gibt es auch definitiv. Ja. Wir sind ja pädagogische Hilfe und oft fällt uns dann halt auch in der Zusammenarbeit auf, okay, das ist jetzt hier wirklich nur noch begleitend. Wir müssen ja wirklich eine gefestigte therapeutische Anbindung an den Start bringen. Oder keine Ahnung, es gibt verschiedene Einrichtungen, wo dann wirklich nochmal angebunden wird. Oder man muss halt mit dem Jugendamt schauen, okay, passt das im häuslichen Umfeld noch und. Ne? Und
vielleicht stationär dann auch.
Genau.
Da bietet die GFO ja auch einige Einrichtungen,
ja,
also auch stationäre Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche. Aber da sind Sie dann gut vernetzt und können gucken, dass das weitergeht.
Genau, auf jeden Fall. Also das läuft aber auch alles in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, die dann natürlich am Ende des Tages entscheiden, welche Hilfe dann weiter erfolgen soll, ne? Aber so im Großen und Ganzen ist man da schon gut vernetzt und begleitet auch, bis dann diese Hilfe endet und eine neue quasi installiert wird.
Jetzt ist ja im Moment im Gesundheitssystem total viel los. Also ja. So, an allen Ecken und Kanten wird ja auch gespart. Betrifft Sie das auch in Bildungseinrichtungen oder in Erziehungseinrichtungen? Oder ist es so, dass das finanziert wird über die Kommune oder wer finanziert diese Hilfen?
Der Kreis.
Der Kreis.
Der Kreis finanziert die Hilfen genau über das Jugendamt. Also da gibt es nochmal die Abteilung wirtschaftliche Jugendhilfe und die finanziert dann unsere Arbeit quasi.
Ihre Arbeit. Ja. Und es kommt jetzt nicht vor, dass man sagt, wenn in der Familie zwei Eltern ein Gehalt haben, was ganz ordentlich ist, heißt das nicht automatisch, dass die das bezahlen müssen, Selbstzahler sind, sondern dann wird das gleich behandelt und die genau. Hilfe ist da.
Genau, in der ambulanten Hilfe auf jeden Fall.
Ja.
Genau. In der stationären Hilfe ist das ja nochmal was anderes. Wenn die Kinder fremd untergebracht sind, dann wird natürlich auch immer ein bisschen an dem Gehalt der Eltern noch geschaut, was da noch mitgezahlt werden kann. Ne? Aber bei uns in der ambulanten Hilfe läuft das alles über den Kreis.
Und das ist ja der erste Weg auch, also dieses ambulant vor stationär. Das heißt, ihre Kinder oder Jugendlichen, die sie betreuen, bleiben teilweise in der ambulanten Hilfe. Das heißt nicht automatisch, dass es eben in die stationäre übergeht, sondern dass sie da weiterhin vor Ort sind.
Genau.
Ja, super Job, was Sie so erzählen. Ja. Also wie viele Kollegen sind Sie bei sich in der Beratungsstelle bei Kompass?
In Lennestadt sind wir um die 15 Mitarbeiter und ich würde mal so schätzen, ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau auswendig, wie es an den anderen Standorten ist, aber so rundum.
Aber 6 Standorte, habe ich nochmal nachgeschaut, sind im Sauerland und Märkischen Kreis von der GFO. Dann sind das ja doch schon so 70, 80 Mitarbeiter wahrscheinlich.
Die sind schon.
Also 70, genau. 80 Komparsen.
Genau, dann kommt natürlich auch noch die Schulsozialarbeiter dazu, die Schulbegleiter, ne, der therapeutische Dienst, die Fachberatungsstellen und. Also wir umfassen schon. So
ein ganzer Dschungel
von
sozialen
Genau.
Hilfen. Super. Frau Korrig, ich bedanke mich. Jetzt geht es gleich wieder nach Lennestadt wahrscheinlich.
Ja.
Genau. Und freue mich, dass Sie stellvertretend, denke ich mal, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kompass sprechen. Und das macht auch Hoffnung, dass Kindern und Jugendlichen und den Familien geholfen wird. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.